Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ich hoffe, du konntest in den letzten Wochen mit dem Summer Special den Sommer schon so richtig genießen und dich in deiner Haut so gut es geht wohlfühlen. Und heute darf ich ein Interview mit dir teilen und da freue ich mich gerade so sehr darüber, weil das ein Interview ist, das ich vor ein paar Wochen mit der Lilly geführt habe. Die Lilly wirst du gleich kennenlernen und das ist wirklich richtig in die Tiefe gegangen. Wir haben über so viele Themen gesprochen, die ich so im Podcast, glaube ich, noch nicht hatte. Also warum haben wir als Essgestörte ganz oft das Muster, in Schwarz-Weiß zu denken? Wer entscheidet sich eigentlich für welchen Weg der Essstörung? Also Anorexie, Bulimie oder Binge-Eating? Was können da so die Hintergründe sein? Wie sieht's eigentlich aus, wenn man mit dem Ansatz des intuitiven Essens an seine Grenzen stößt? Und so weiter und so fort. Also es ist richtig in die Tiefe gegangen und ich hoffe und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass du für dich ganz, ganz viel mitnehmen kannst, weil ich auch für mich nochmal extrem viel Input bekommen habe, der mir weitergeholfen hat in den letzten Wochen. Ja, und ich freue mich jetzt total und ja, nimm dir Zeit und versuch alles aufzusaugen, was dir irgendwie helfen kann. Und ja, dann geht's jetzt auch schon los. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, liebe Lilly. Es ist so schön, dass du heute im Emmy Rosa Podcast bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein.
Ja, voll schön. Ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal mit einer kurzen Vorstellung. Sag, was gerade so bei dir kommt. Wer ist Lilly?
Wer ist Lilly? Lilly ist derzeit wohnhaft in Berlin. Ich arbeite als Transformationscoach, das heißt, ich begleite Menschen, die an ähnlichen Themen oder mit ähnlichen Themen kämpfen, wie ich das gemacht habe, oder auch einfach mit schweren Themen kämpfen, die an so einem Punkt stehen. Ich habe schon viel Arbeit gemacht, ich komme da nicht weiter. Irgendwie ist es immer noch nicht so ganz geil, obwohl ich so viel mache. Ich arbeite mit diesen Leuten daran, wirklich in der Tiefe aufzulösen, was noch nicht stimmt und dann zu schauen, wo soll es hingehen, was darf heil werden, was kann noch besser werden. Das meine ich, wenn ich sage Transformation. Das ist eine Arbeit, die mir sehr lange schon auf dem Herzen liegt und ich habe mich damit endlich letztes Jahr getraut, selbstständig zu machen. Das heißt, ich bin seit ungefähr einem Jahr selbstständig und bin da noch in so einer Phase, wo ich immer wieder zwischen total geil, ich bin selbstständig, yeah, ich liebe mein Leben und holy shit, wie soll ich meine Miete bezahlen, hin und her schwanke. Ich bin Kundalini-Yoga-Lehrerin. Yoga bedeutet für mich persönlich ganz viel, da kommen wir sicher nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Und habe einen Hund, den ich sehr liebe, Barney, meinen schwarzen Labrador-Windhund-Mischling. Und ich bin Überlebende einer 18 Jahre langen Essstörung.
Ja. Oh, die Kernmessage zum Schluss. Also es total spannend, was du so erzählst. Ich gehe jetzt, glaube ich, bevor wir auf deine Geschichte eingehen, nochmal kurz auf deine Arbeit in Bezug auf die Transformation ein, weil ich es total spannend finde. Also ich würde jetzt sagen, das ist dann eher nicht so der verhaltenstherapeutische Ansatz, den du da verfolgst, auch in deiner Arbeit, in deinem Coaching, sondern da geht es wirklich um tiefsitzende Probleme, nennen wir sie mal Probleme, die du da bearbeitest mit deinen Coaches.
Es ist beides. Und ich glaube, genau das ist auch das, der wichtige Punkt bei mir. Also, das heißt, ja, es geht um Tiefsitzendes. Tiefsitzen vor allem auf einer Ebene, wo ich sagen würde, die sich energetisch bemerkbar macht. Also sowas wie wirklich alte Traumata, die noch nicht aufgearbeitet sind, die jetzt aber gar nicht vielleicht so akut präsent sind, aber an die wir dann kommen würden. Und gleichzeitig ist mein Ansatz ist, da genau hinzuschauen, wo ist der Ursprung? Und der kann tatsächlich in der eigenen Geschichte liegen, der kann aber auch in irgendwie anderen, wie soll ich sagen, Bereichen liegen, sprich in der Ahnenstruktur, in der Geburt, in tatsächlich in der Schwangerschaft der Mutter mit der jeweiligen Person oder möglicherweise sogar in sowas wie vergangenen Leben. Da wird es jetzt eventuell ein bisschen zu esoterisch für einige. Ich habe bei mir gemerkt, dass da einiges zusammenkommen kann. Und es ist wichtig herauszufinden, wo hängt es bei der jeweiligen Person. Und gleichzeitig ist es aber durchaus so, dass es dann nicht darum geht, jetzt nur total in der Vergangenheit zu wühlen und abzuheben und da irgendwie Energieheilung zu machen, sondern es geht tatsächlich auch um ganz konkrete Punkte, wie kann im Alltag, wie kann nach vorne schauen, die Person ihr Verhalten tatsächlich auch anpassen, was braucht diejenige, um okay zu sein und um dann tatsächlich auch in ein Leben von Fülle und Glück zu treten. Und da kann durchaus sowas, du hast es verhaltenstherapeutisch genannt, sowas Alltägliches mit reinkommen, weißt du, sowas wie Dankbarkeitstagebuch oder Essstruktur.
Ja. Mega spannend. Kannst du mal, ich kann mir das momentan noch nicht so konkret vorstellen, wie geht man da so wirklich vor? Also das eine ist natürlich schon so auch mein Steckenpferd, diesen Alltag bewältigen und wirklich sich bewusst zu machen, okay, wo sind meine falschen Gewohnheiten, falsch im Sinne von, die dienen mir nicht und wie kann ich die ändern? Aber wie kommt man an diese vergangenen Traumata ran? Wie machst du das? So ganz, vielleicht kann man das ganz kurz irgendwie zusammenfassen, ich weiß es nicht.
ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Unterbrich mich, ich könnte da Stunden drüber reden, unterbrich mich, wenn es zu lang wird oder zu detailliert. Tatsächlich ist da mein Ansatz ein sehr individueller. Das ist mir ganz wichtig zu betonen, weil ich finde Gruppencoaching ganz toll und was da gerade auch passiert und ganz viel entsteht da, das hat alles seinen Platz. Allerdings, um wirklich an solche Punkte ranzukommen, muss man eins zu eins mit den Leuten arbeiten und sitzen. Das ist so der erste Punkt. Und wirklich auch sich reinfühlen oder beziehungsweise einfach den Space haben, in dem man mit der Person ist. Und wenn man diesen Space hat, dann, da habe ich dann bestimmte Ansätze und Tools, vor allem auch aus meinem systemischen Coaching, wo ich bestimmte Fragen stelle. Und diese Fragen geben dann Hinweise. Die Art, wie die Leute über bestimmte Themen sprechen, ist, da wird sehr schnell deutlich, ist da was in der Kindheit? Ist da emotionaler Missbrauch oder auch physischer Missbrauch, der noch nicht verarbeitet wurde? Ist das ein Muster, was sich bis heute durchzieht? Oder auch, es kommt, also zum Beispiel, was sehr schnell Hinweis auf was gibt, was nicht unbedingt in der Kindheit zu finden ist, ist, wenn so ein starkes Traumaverhalten sich zeigt, aber nicht, was nicht wirklich verankert ist im Hier und Jetzt. Also wenn Leute so zum Beispiel so sehr starke Angstzustände als Reaktion auf was haben und sich selber gar nicht erklären können, wo das herkommt. Okay. Oder wenn, ich hatte neulich eine Klientin, die hat so taube Hände gehabt. Die hat gesagt, sie hat auch so eine Hautkrankheit und hat so taube Hände und die hatte auch ein ganz großes Thema mit ihrer eigenen Energie. Und ich habe ihr einfach zugehört und durch die Art, wie ich arbeite und wie ich halt auch gelernt habe zu arbeiten, das ist sehr intuitiv und da ist dann sehr schnell ein Bild entstanden bei mir. Und ich habe, als ich das angesprochen habe, hat sie mich angeschaut und sie hat Gänsehaut bekommen und sie hat mich nur angeschaut und gesagt, genau das ist es. Und es war nicht ihr Thema, sondern es war ein Thema, was sie aus ihrer Ahnenreihe mitgenommen hat. Ja?
Puh.
Okay. Genau, und dieser Moment von, da wird was leichter. Weißt du, wenn du eine Idee hast oder einen Ansatz hast, woran es liegen könnte und du sprichst es an und es wird leichter, energetisch leichter, dann weißt du, da ist was dran. Wenn die Person dich nur anschaut und sagt, komisch oder selber da gar nichts sich verändert, dann weißt du, nee, damit hat es nichts zu tun. Wenn immer eine Antwort sich präsentiert, wird es leichter.
Boah. Also, ja. Hört sich extrem spannend an. Und auch extrem wichtig, glaube ich, weil es so viele gibt, die mit den konventionellen Methoden einfach nicht mehr weiterkommen. Vielleicht weißt du, was ich meine. Und dann da Hilfe finden können, die sie eben sonst nicht erfahren hätten, vielleicht.
Auf jeden Fall.
Weil halt niemand hinschaut oder es nicht gelernt hat, da hinzuschauen.
Auf jeden Fall.
Ja, und wie bist du, vielleicht, oder möchtest du noch was dazu sagen?
Nee, frag ruhig weiter.
Wie bist du dazu gekommen? Ich vermute mal, dass es mit deiner eigenen Geschichte dann zu tun hat.
Ja.
Wie könnte es anders sein?
Genau. das wäre auch das gewesen, was ich jetzt noch angeschlossen hätte.
Okay,
das, genau,
super.
Das war das, was mir selber auch geholfen hat. Okay. Weil ich selber eben, soll ich einfach mal reinspringen, so ein bisschen kurz meine Geschichte erzählen?
Auf jeden Fall und auch lang gern, wie du möchtest.
Okay, ich habe selber jahrelang mit extremster Bulimie zu tun gehabt und du hast mir auch eine der Fragen geschickt, wie hat denn das angefangen? Rückblickend würde ich sagen, das hat schon bei mir in der ganz frühen Kindheit angefangen. Weil mein Elternhaus, so sehr es auch ein schöner Ort war, wo meine Eltern sich nach wirklich stärksten Bemühen darum gekümmert haben, dass wir Kinder so aufwachsen, wie sie sich das für uns gewünscht haben. Es war ein Bauernhof, es war in der Natur, wir hatten ganz viel Freiheit. So sehr war es auch ein emotional extrem schwieriger Ort. Ich habe zwei Adoptivgeschwister. Meine Eltern haben immer, solange ich denken kann, gekämpft, dass genug Geld da war. Es war eigentlich nie genug Geld da. Es war wenig Zeit und es war einfach wenig Raum für so einzelne Menschen, für mich in dem Fall, wo ich oft das Gefühl hatte, ich bin so mitgelaufen und emotional war ich im Mangel. Das passt das, glaube ich, jetzt zusammen, ohne dass ich da jetzt ins Detail reingehe. Ich erinnere mich, dass ich mich oft nach mehr gesehnt habe, nach mehr Wärme, nach mehr Harmonie. Es gab viel Streit auch bei uns und ich habe mich unglaublich immer so nach so einem heilenden Elternhaus gesehnt, was so warm und wohlig, wie es so in Büchern beschrieben ist, war. Und tatsächlich war meine Flucht sehr schnell in Bücher. Ich habe Bücher verschlungen, die genau diese heile Welt hatten. Oder eben so Fantasiewelten, einfach um woanders hinzuflüchten. Und ich habe Lebensmittel benutzt, um zu flüchten. Also wenn ich bestimmte Sachen gegessen habe, dann war das, ne, dann, ich meine, wer kennt es nicht, aber auch gerade wer von uns kennt es nicht, wenn man irgendwie dann so eine Schale Grießbrei, die gab es dann zu Hause und dann war irgendwie der Abend gleich besser. Und genau solche Lebensmittel wurden dann mehr und mehr für mich zu wirklich so einem Suchtmittel. Ich habe dann, ich weiß noch, ich bin als Kind echt manchmal zu meiner Nachbarin und habe der Blumen gebracht, einfach nur, weil ich wusste, dass ich dann Schokolade bekomme. Also super clever von mir auch, ne? Ich glaube, ich war da 4 oder 5, aber halt auch total berechnend. Und ich wollte diese Schokolade, weil Zucker hat mich einfach ein bisschen besser fühlen lassen. Und das lief immer so nebenher. Das wurde nicht richtig problematisch. Wir hatten auch nicht viel Zucker oder Süßes im Haus, weil meine Eltern sehr gesund lebten, also sehr naturbasiert und öko. Und als ich dann so in das Alter kam, wo ich selber in die Schule, in die Stadt gefahren bin mit dem Zug und dann Taschengeld hatte, habe ich einfach mein ganzes Geld immer für Süßigkeiten ausgegeben. Immer. Ich sage heute, das war mein Suchtmittel. Und das lief relativ unproblematisch. Es wurde nicht irgendwie pathologisch, also nicht krankhaft, bis ich dann so in die Pubertät kam. Und da kamen dann noch emotional so ein paar Sachen dazu, wie die Trennung meiner Eltern und Pubertät im Allgemeinen. Ich habe ich hatte vorher nie Probleme mit meinem Gewicht und habe dann angefangen zuzunehmen in dieser Zeit, was ich selber ehrlich gesagt gar nicht schlimm fand, aber es wurde mir dann gespiegelt, unter anderem auch tatsächlich von meinem Vater, so, naja, pass mal ein bisschen auf dein Gewicht auf, sonst wirst du zu dick. Und all das zusammen führte dazu, dass das Essen zum ersten Mal so ein Thema wurde bei mir. Und gleichzeitig ging es mir psychisch wirklich schlecht. Also ich war einfach nicht glücklich. Und es war kein Raum da, um darüber zu sprechen. Also habe ich immer mehr das Essen benutzt, um mich wegzumachen, sprich um mich zu betäuben. Und habe dann irgendwann tatsächlich auch das Kotzen entdeckt. Und das war, ich erinnere mich daran, es heißt ja oft, Leute, die Essstörungen haben, die wissen gar nicht mehr, wie das anfing. Ich weiß noch genau den Tag, ich weiß noch, was ich gegessen habe. Und ich weiß, dass ich wütend war. Ich war wütend auf meine Eltern und ich konnte es aber nicht aussprechen. Und ich habe stattdessen es quasi runtergeschluckt mit Essen und danach in die Kloschüssel gekotzt. Und ich glaube, dass das ein Muster ist, was auch meiner Essstörung sehr zugrunde liegt. Ja.
Okay, also ich kann gleich mal sagen, ich habe mich schon echt total wiedergefunden in dem, was du erzählt hast. Also auch dieses Thema gute Gefühle erzeugen durch Essen, das kennt sicher jeder in irgendeiner Weise. Aber wenn das halt Überhand nimmt in der Kindheit, wenn man das selber nicht reflektieren kann, was man da macht, und dann dieses Muster einfach weiterführt bis in ein Alter, wo man merkt, okay, ich kann das nicht so weitermachen, dieses ständige Essen, warum auch immer, sei es eben durch das, dass man zunimmt, dass man akzeptiert werden möchte, was auch immer, dann ist natürlich der Schritt zu übergeben, irgendwelchen Kompensationsstrategien, zu eben Sport, exzessiven Sport oder dann dazwischen wieder Hungerphasen eben so kurz, dass das einfach der logische Schluss irgendwie ist. Weißt du, was ich meine?
Total.
Ist ja nicht mal unlogisch, wenn man so drüber nachdenkt.
Okay, nein, Essen das ist
will ich behalten. Punkt. Genau, Essen will ich behalten, aber ich muss irgendwas dagegen machen, dass es bleibt.
So. Genau. Und gleichzeitig, weißt du, Kathi, gleichzeitig sitzt hier, sitzen hier schon total spannende Schlüssel dafür, warum kotzen manche? Warum gehen andere ins Hungern? Und warum gehen die Nächsten einfach nur in Anführungsstrichen ins Überessen? Ja. Da liegen ja schon total spannende Fragen dahingehend zu, weißt du, bei mir war es zum Beispiel so, mir hat man meine Krankheit nie angesehen. Und das ist auch das Muster meiner Kindheit. Ich konnte bis zum Schluss weiter mitlaufen. Ich setze das hier in Anführungsstrichen, das sieht man nicht. Weil ich wurde nie richtig krank. Ich war nie richtig dünn. Ich wurde aber auch nie richtig dick. Das heißt, ich wurde nie unnormal.
Ja.
Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, weil das ist auch das Muster meiner Kindheit. Lilly hat keine Probleme, bei Lilly läuft es. Lilly, ich habe weiter alles runtergedeckelt und alles in die Kloschüssel gekotzt und damit konnte ich nach außen hin weiter die Starke sein,
ja,
wo alle wirklich, die waren fassungslos, wenn Menschen erfahren haben. Bis heute sind Leute fassungslos, wenn die erfahren, dass ich eine Essstörung hatte.
Ja.
Weil das nicht zu meiner Attitüde passt. Und es geht ja, gerade bei Bulimikern sehe ich das ganz oft, das, ne, kennst du ja auch,
ja,
dass man, wenn man es einem nicht richtig ansieht, versus jemand, der irgendwie nur noch 35 Kilo wiegt.
Ja. Eigentlich total spannend, dass man sich dann überlegt, okay, ich hatte halt jetzt in meinem Setting, also jetzt du oder ich, bei mir war es ja genauso, einfach diese Aufgabe, ich bin die Starke und dann habe ich halt nicht viele Optionen, die ich wählen kann. Dann ist es halt entweder die Option, ich übergebe mich oder ich hungere oder ich mache viel Sport, aber diese Option quasi komplett nichts mehr zu essen, die gibt's ja dann nicht, weil dann fällt es ja auf. Oder komplett genau zu viel zu essen, gibt's auch nicht, weil dann fällt's ja auch auf. Und dann, wir haben die Rolle stark sein, sage ich echt, echt, ja, heftig, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, Ganz so habe ich den nicht gesehen, ja. Stimmt.
Und dann kann man da weiterfragen, warum hast du diese Rolle stark sein?
Ja.
Was ist das in deinem Familiensystem? Die hast du ja nicht dir selber nur ausgesucht. Du bist ja nicht auf die Welt gekommen, abgesehen jetzt von deinem Seelenauftrag, aber du bist ja in einem Familiensystem. Was ist also dieses System? Was verlangt es von dir? Wie sind deine Eltern? Was ist bei denen los? Und da frage ich dann eben gerne rein, was steckt hinter deinen Eltern auch an Mustern? Also wo man sich eben das größere System anschauen kann. Nicht muss, nur wenn es sich anbietet. Also ich würde da jetzt nicht reinfragen, um einfach ins Blaue zu raten, aber es ist durchaus spannend zu schauen, was ist das für ein System, in dem du genau diese Rolle haben musstest und warum hat es funktioniert und wieso und wem hat es auch gedient und wovor hat es geschützt?
Würde mich interessieren, was wäre denn so dein Gedanke? Was steht hinter Magersüchtigen oder was steht hinter Binge-Eatern? So als Beispiel, weil wir jetzt so auf diese normalgewichtige Kategorie quasi eingegangen sind.
Ich tue mich schwer damit, da wirklich pauschal was zu sagen, weil ich ungern Menschen in Schubladen stecke. Vor allem nicht, wenn es nicht meine eigene Geschichte ist. Wenn ich jetzt trotzdem mal pauschal antworten würde, dann ist halt Magersucht ist auf jeden Fall ein offensiv ausgetragener Kampf. Das ist ein, ich zeige dir, wie sehr ich leide. Ich bin hier das Opfer. Guck mal, wie schlecht es mir geht. Und keiner kann was daran ändern. Und es zwingt alle anderen Personen im Raum, sich damit auseinanderzusetzen.
Ist eigentlich eine total andere Art der Essstörung, wenn man das so sieht, als jetzt zum Beispiel eben Bulimie oder alles so im Normalgewichtsbereich. Weil dann habe ich ja irgendwo den Gedanken, ich möchte, dass sich alles um mich dreht und ich möchte, dass ich meine Kraft demonstrieren kann, sozusagen.
Ja.
Ja, spannend. Ja, spannende Theorie.
Genau. Wohingegen auch Bulimie-Kranke, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich wollte auch, dass sich alles um mich dreht, aber ich habe mir das nicht erlaubt. Und deshalb musste ich das dann irgendwie anders erzeugen. Ne? Ich weiß, dass ich dann später durchaus in Beziehungen zum Beispiel oft über emotionales Drama gegangen bin. Und wollte das, also, aber es fiel mir sehr schwer. Also ich merkte, ich wollte das auch. Ne? Also dieser Kern, dieses, guck doch mal, wie scheiße es mir geht, der ist auch in mir. Aber mir ist es ganz anders schwer gefallen, mich so zu stellen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in der Klinik war und meine Eltern dann auch kamen, ich konnte diesen Platz nicht einnehmen von Lilly, geht es schlecht. Das war wie so. Physisch hat mir das fast Schmerzen bereitet. Ich wollte denen zeigen, guck mal, mir geht's doch blendend, lalala, Sonne scheint, alles bestens. Ja, ich war in der Klinik, in die ich zwangseingewiesen wurde. Aber ich habe immer noch den Drang gehabt zu zeigen, guck, mir geht's doch super. Und das ist tatsächlich, da ist ein ganz großer Unterschied.
Ja.
Obwohl ich im Kern, glaube ich, ein ähnliches Bedürfnis dahinter steht, nämlich, ja, was auszugleichen. Und wenn wir dann über Binge-Eater sprechen, das finde ich hochspannend, weil gerade die zum Beispiel ja gesellschaftlich auch das schlimmste Stigma mitnehmen. Ne? Also Magersucht ist eine Krankheit, aber Leute, die zu dick sind, die kriegen es halt nur nicht hin.
Die sind faul und haben sich nicht im Griff.
Und haben sich nicht im Griff, ganz genau. Wie scheiße ist das bitte, ja? Und ich habe mal mit einer Freundin von mir, mit die ich aus meinem 12-Schritte-Programm kenne, gesprochen genau darüber, weil wir beide, wir definieren uns beide als in dem Programm als esssüchtig und haben beide das Thema des Überessens. Nur sie war halt mal 140 Kilo schwer.
Ja.
Und ich habe zu ihr gesagt, bei mir ist es immer dieses, keiner, also eigentlich war mein Weg der Genesung ein Weg, in dem ich mal zugeben musste, dass ich Sachen nicht kann. Das war für mich neu. Ich musste sagen, ich kriege das mit dem Essen nicht hin. Ich brauche Hilfe. Ich bin emotional am Ende. Ich brauche Unterstützung. Und weil vorher mir niemand angesehen hat, dass ich es nicht hinkriege. Und sie hat gesagt, bei ihr war es genau das Gegenteil. Wir haben die Leute immer unterstellt, dass sie es nicht hinkriegt, einfach weil sie dick war. Sie war einfach nur die Dicke. Augenscheinlich hat sie ja ein Problem im Essen, sonst wäre sie ja nicht dick. Und das ist eine ganz andere Qualität. Also mit Qualität meine ich ein anderes Charakteristikum, ne? Dem auszusetzen, die Dicke zu sein, die es nicht hinkriegt, die schwach ist, die nicht genug Willenskraft hat oder der auch. Und die Frage ist spannend, wieso, also wer geht in die eine Richtung und wer in die andere? Und gerade bei dem Überessen glaube ich, dass auch viel damit zusammenhängt, sich wirklich auch einen Panzer zuzulegen und möglicherweise sich auch unattraktiv zu machen. Als Schutz.
Ja.
Mehr als zum Beispiel bei Bulimie, wo es immer sehr stark auch darum geht, immer noch irgendwie sehr attraktiv und sehr fit und sehr Zentrum des Geschehens sein zu können.
Wenn du jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, nochmal auf deine Geschichte zurückgehst, wann war so der Punkt, wo du so deinen Tiefpunkt erreicht hattest und wie ist es dazu gekommen?
Ich hatte einige. Ich hatte echt einige Tiefpunkte. Ich habe mir immer so diesen Tiefpunkt gewünscht, diesen Zusammenbruch im Badezimmer und endlich sehe ich, wie schwer alles ist und wie schrecklich und am nächsten Tag wird alles anders. Ich hatte den so leider nie. Ich hatte aber mehrere davon und vor allem rückblickend kann ich die erkennen. Und ich glaube, einer meiner schlimmsten Momente war, der war relativ früh in meiner Essstörung, nachdem sie so schlimm wurde, so ich würde sagen, 1-2 Jahre nachdem sie, also ich habe die ja seitdem ich 14 war, wurde es richtig schlimm. Und da war ich dann Anfang Mitte 20. Und das war so eine Zeit, wo ich merkte, wie mich das psychisch an den Punkt des Wahnsinns brachte. Ich war völlig mangelernährt und bekam mein Leben nicht mehr hin. Und eben genau diese Fassade nach außen aufrechtzuerhalten, klappte nicht mehr. Und dieser Spagat war zu groß zwischen dem, was ich nach außen präsentierte und dem, was ich nach innen war. Und ich weiß noch, dass ich an der Straße stand und dachte, ich kann nicht mehr. Ich würde jetzt gern einfach, dass alles vorbei ist. Und das hat mich selber so erschreckt, dass ich dann zu einem Arzt gegangen bin. Und der hat mich dann in die Klinik eingewiesen. Das war mein erster Klinikaufenthalt. Das war definitiv ein Tiefpunkt. Und der hat den ganzen weiteren Weg auch geprägt. Und dann ging es aber noch echt munter 10 Jahre weiter. mit Auf und Abs, aber nie wieder so schlimm wie dieser Moment. Bis dann 2015. Da war ich an einem Punkt, ich hatte mittlerweile meine Yoga-Ausbildung, ich war verheiratet, ich hatte mein eigenes Business, ich habe meditiert, ich habe die ganzen schlauen Bücher gelesen, die man so lesen kann, ich kannte die alle. Ich hatte schon überlegt, auch mal selber ein Buch über meine Essstörung zu schreiben. Und nichtsdestotrotz, wann immer ich gestresst war oder es mir nicht gut ging, habe ich zum Essen gegriffen und habe überessen. Und zwar so richtig. Also jetzt nicht so ein bisschen, sondern so 50 € Einkauf. Und dann ab damit ins Wohnzimmer und dann, ne, ist es Schicht im Schacht. Und das wurde zu dieser Zeit wieder ganz schlimm. Das war kurz nach meiner Yoga-Ausbildung und ich war in Berlin. Und es ging wirklich Tag ein, Tag aus. Ich bin jeden Tag aufgestanden mit dem Ziel, heute ist es anders. Und irgendwann nachts um 3 lag ich dann auf der Couch und konnte mich nicht mehr bewegen, weil ich so voll gefressen war. Dieser ganz schreckliche Moment, wo man denkt, oh Gott, ich glaube, ich muss gleich sterben, weil ich nicht mehr atmen kann. Und ich habe mich dann in diesem Zustand zum Klo geschleppt und konnte nicht mehr kotzen. Es ging einfach nicht. Mein ganzer Körper hat blockiert. Und ich habe das echt versucht und es war so ein Moment, wo ich dachte, wenn ich es jetzt weiter versuche, glaube ich, dass ich jetzt hier auf dem Klo sterbe. Oder wenn ich es nicht schaffe, dass ich dann auch sterbe, weil ich so voll gefressen bin.
Du hast überlebt, wie wir feststellen können. Was hast du getan?
Ich habe mich dann zurück ins Wohnzimmer geschleppt, mich flach auf den Boden gelegt und einfach nur gewartet, bis es irgendwann vorbeigeht. Und am nächsten Tag habe ich mit meinem Mann telefoniert, der zu der Zeit weg war, der war nicht da. Und ich war völlig im Drama. Ich war so aufgelöst und er hat gesagt, Lilly, ich kann dir nicht mehr helfen. Ich weiß nicht mehr, wie ich dir helfen soll. Und das war der Tropfen, der mein Fass zum Überlaufen gebracht hat. Dass er quasi sagt, I don't know, ich weiß echt nicht mehr, auch nicht mehr, ich bin jetzt ratlos. Und das war auch mein Gefühl, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe alles probiert. Und der hat mir dann ein paar Links zu so einer Selbsthilfegruppen geschickt. Und da bin ich zu Overeaters Anonymous gegangen und habe diese 12 Schritte gearbeitet, die diese anonymen Gruppen arbeiten. Das ist wie Alcoholics Anonymous, nur eben für Leute, die überessen. Und das war für mich der absolute Wendepunkt. Ich habe 2 Monate, nachdem ich da angefangen habe, hat sich alles verändert. Und tatsächlich war für mich der Schlüssel, also es gab mehrere Schlüssel, aber ein ganz großer war, dass ich bestimmte Lebensmittel tatsächlich weggelassen habe.
Okay, erzähl mal da, wie das so ablief oder was es war.
Ja, also ich weiß, dass viele Leute diesen intuitiven Ansatz haben und habe den auch lange versucht zu haben, ich muss nur lernen, mit dem Essen richtig umzugehen und es mir zu erlauben und es mir zu gönnen und dann klappt das irgendwann. Und in dieser 12-Schritte-Gruppe wurde halt gesagt, dass für bestimmte Menschen bestimmte Lebensmittel sind wie Alkohol für Alkoholiker. Dass wir nämlich auf bestimmte Lebensmittel so reagieren, also dass unser ganzer Körper darauf reagiert, als wäre das wirklich ein Suchtmittel. Und ich konnte das sehr schnell nachvollziehen, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich das bei Alkohol gar nicht habe. Also wenn ich 3 Gläser Wein trinke, habe ich nicht das Bedürfnis, noch 20 mehr zu trinken. Mein Körper sagt automatisch, ach, jetzt reicht's langsam. Bei Alkoholikern, wenn die 3 Gläser getrunken haben, jetzt geht's erstmal richtig los. Und genauso ist es bei mir mit Zucker. Für mich ist, wenn ich ein paar Stücke von irgendwas Süßem, wenn ich Schokolade esse, sagt mein Körper nach mehreren Stücken nicht, jetzt reicht's langsam, sondern der sagt, und jetzt erst recht. Da fängt ein physisches Gefühl des Verlangens an, was nicht emotional ist, was wirklich physisch ist. Und ich hatte dazu ein Buch gelesen, das nennt sich Zucker und Bulimie. Und das schlüsselt es auch genau auf, wie Zucker und der Blutzuckerspiegel mit dem Insulin zusammenwirkt, dass das Dopamin ansteigt, danach der Blutzuckerspiegel wieder abfällt und man mehr braucht. Und das ist tatsächlich eine Eigenschaft, die manche Menschen haben, andere nicht. Und ich habe sofort bei mir gedacht, ich habe das. Ich reagiere auf Zucker so.
Wenn das jetzt eine Hörerin hört, woran kann sie erkennen, dass das bei ihr so ist oder eher nicht? Weil ich muss sagen, bei mir ist es ehrlich gesagt nicht so oder ist ja auch vielleicht gar nicht schlecht. Weil bei mir war das schon genau dieser Punkt, der Weg, der so über das intuitive Essen funktioniert hat. Deswegen würde mich interessieren, wie kann jemand das selber feststellen?
Da gibt's einen ganz guten Trick. Kauf dir eine Packung von irgendwas, zum Beispiel so eine Packung Kekse oder Schokolade und iss ein paar Stücke oder von mir aus auch die Hälfte und dann pack das Ding ein und tu es im Schrank und versuch es nicht mehr anzurühren und gucke, ob du das schaffst. Und beobachte genau, was in deinem Kopf vorgeht und auch in deinem Körper. Ich habe bei mir damals gemerkt, das ist wirklich ein körperliches Verlangen. Mein ganzer Körper schreit mehr. Das ist nicht ein intuitives, ich erlaube mir nicht ein Stück mehr, weil ich habe Angst, dass ich davon dick werde, aber ein Stück ginge noch. Nein, nein, mein Körper schreit wirklich, gib mir mehr davon. Und wenn ich voll bis oben hin bin, schreit mein Körper immer noch. Ich würde das auch nicht nur einmal testen, sondern mehrmals und beobachten, was passiert, wenn du es eine Woche weglässt und dir aber erlaubst, wirklich alles Mögliche zu essen, also nicht restriktiv essen, nicht rigide sein, aber guck mal, was passiert, wenn du bestimmte Dinge weglässt. Und wenn du da eine körperliche Tendenz zu hast, dann wirst du sehr schnell dieses Craving merken, tatsächlich auch den Entzug. Dann wird dir das fehlen. Das würde ich sagen. Und das ist tatsächlich was, das ich bin total froh, dass du das auch nochmal ansprichst, dass es bei dir nicht so ist, weil es gibt wirklich ganz unterschiedliche Menschen und ich finde diesen intuitiven Ansatz großartig und feier den und weiß, ich hätte mir den für mich selber gewünscht und merke aber einfach tatsächlich, ich reagiere auf bestimmte Lebensmittel. Das ist bei mir mittlerweile, ich habe das sogar bei mir bestätigen können, dahingehend, ich habe eine Autoimmunerkrankung entwickelt und die nennt sich rheumatische Arthritis und ich hatte darüber was gelesen und habe gelesen, dass Zucker sehr stark im Zusammenhang mit dieser Krankheit steht und habe, als ich dann Zucker weggelassen habe, hat sich diese komplette Autoimmunerkrankung so weit gelegt, dass heute keinerlei Anzeichen mehr in meinem Blut zu finden sind.
Verrückt.
Ja.
Und geht da wirklich hauptsächlich um raffinierten Zucker, oder? Ist es auch irgendwie hochdosierter Fruchtzucker?
Auch hochdosierter Fruchtzucker.
Okay.
Und tatsächlich auch so diese ganzen, diese stark raffinierten Kohlenhydrate, also weißes Mehl, diese ganz, also auch teilweise auch generell so Mehlprodukte, die einfach sehr schnell in Blutzucker, in Zucker umgewandelt werden.
Okay.
Gut. Ja.
Ja, also
womit ich überhaupt nicht das verteufeln möchte. Also das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Lebensmittel zu verbieten und oder den Teufel an die Wand zu malen, von wegen Kohlenhydrate sind schlecht. Darum geht es überhaupt nicht, sondern tatsächlich um ein rein physisches. Ich habe tatsächlich damals es als eine Allergie verstanden. Ich reagiere auf bestimmte Lebensmittel anders als andere Menschen. Ja. Und zwar so, dass mein Körper mehr davon verlangt. Wir sind ja auch nicht alle zum Beispiel potenziell heroinabhängig, ne? Also das, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber nicht alle Menschen reagieren, würden auf eine Dosis Heroin sofort mit Sucht reagieren, sondern die meisten von uns haben dafür gar nicht die Rezeptoren, sondern manche Menschen reagieren darauf.
Andere man nicht. Weiß halt nie, bei wem es so ist, deswegen sollte man es auf gar keinen Fall machen.
Auf aber, gar keinen Fall.
Ja, genau, weil genau das doch, das hatte ich auch letztens in meiner Therapieausbildung, da ging es auch genau darum, dass Heroin, das ist echt faszinierend, dass es bei manchen ist es sofort eine extreme Abhängigkeit und die kommen eigentlich ihr Leben lang selbst mit den heftigsten Therapien und also wirklich vom kompletten Entzug und so weiter nicht davon los, rein auch physisch und psychisch. Und andere können das mehrere Male nehmen und merken halt ja die Wirkung, die ist auch nicht so extrem, aber auch diese Abhängigkeit funktioniert nicht so.
Ganz genau.
Ja.
Ja, ganz also, genau so.
Echt, ja. Okay, wenn du das so mit Zucker beschreibst, weil ich muss zugeben, ich war da ein bisschen skeptisch immer mit dieser Zuckerthematik, weil ich mir gedacht habe, ich kenne es halt von mir selber nicht und dachte mir, das ist halt jetzt schon der nächste Weg, irgendwo in so eine Einschränkung zu gehen. Aber wenn du sagst, es hat für dich wirklich auch so eine, einfach der Weg, den Weg so in die Heilung,
ja,
gebracht, ist es sicher für ganz, ganz viele, die das hören, auch eine wichtige Information.
Absolut. Ja. Und ganz ehrlich, ich merke das wirklich psychisch. Wenn ich Zucker esse, ich merke, es ist eine Droge für mich. Mein Kopf, ich bin hochsensibel und seitdem ich halt in Genesung lebe und nicht mehr mich mit irgendwas betäube, merke ich so vieles. Und wenn ich Zucker zu mir nehme, ich spüre, wie mein Gehirn anfängt, wie so in Overdrive zu gehen. Schlimmer als bei Alkohol. Und es benebelt mich so richtig. Es ist wirklich, also es ist nicht schlimm, es ist ja meine Droge. Ich merke schon so, wow, krass. Und mein altes Sucht, ich sag sofort, okay, geil, mehr davon. Aber ich merke richtig, was es mit mir halt auch mental macht. Und zu der Einschränkung ist mir noch ganz wichtig zu sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, weil ich habe auch eine ganz starke orthorektische Tendenz, also zwanghaft gesund zu sein.
Und immer, wenn ich nicht gerade hochbulimisch war, war ich total zwanghaft und habe alle möglichen Dinge ausprobiert. Du auch?
Ja, natürlich. Absolut. Frag mich, ich habe sie alle gemacht.
Alle. Ja. Und als ich dann merkte, Zucker und tatsächlich bestimmte Mehlprodukte wegzulassen, hilft mir. Da war für mich eine ganz wichtige Entscheidung, kategorisch jegliche andere Form von Vorschriften wegzulassen. Also ich selbst wenn ich das ethisch gut finde, sich vegetarisch zu ernähren, mache ich es nicht. Ausschließlich. Und ich folge ansonsten auch keiner anderen Ernährungsrichtlinie, weil ich in allen anderen Bereichen mir und meinem Körper das geben möchte, was wir brauchen und was mir gut tut und da lernen möchte, immer mehr drauf zu hören, worauf habe ich Hunger, worauf habe ich Appetit, ist es eher das oder ist es eher das? Und ich sage, ja, das darfst du aber nicht, weil wir sind ja vegan und außerdem gerade im Ayurveda-Kurs. Und eben genau das nicht zu tun, weil ich tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen bestimmte Dinge weglassen.
Ist auch ein ganz anderer Ansatz jetzt, wenn man das für sich so verinnerlicht hat. Weil du würdest ja auch nicht, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auf Bienengift allergisch bist, würdest du dich ja auch nicht in eine Bienenwiese stellen. Und dieser Ansatz, den kann man ja dann so verbildlicht übertragen auf dieses Lebensmittel.
Genau.
Nur darf man diesen Ansatz nicht wieder in die Diätschiene reinschieben. In dieses,
ganz genau.
Ich darf das nicht mehr essen, weil ich dann, was auch immer, zu dick werde oder was auch immer, sondern wirklich in dieses ja, pathologische im Sinne von, ich reagiere allergisch.
Ja.
Das finde ich eigentlich gut, ja.
Genau. Und es ist ganz wichtig, das auch so zu machen, weil sonst kommt man genau wieder in dieses Verzichten, in dieses Restriktive. Und dann hat man vielleicht zwar eine gesunde Ernährung und ist vielleicht frei vom Fressen und Kotzen, aber im Kopf ist man immer noch in der Zwanghaftigkeit. Und das, schön, aber ganz ehrlich, dann ist, glaube ich, ein Rückfall vorprogrammiert.
Ja.
Und das ist auch fortwährende Arbeit, ganz ehrlich. Also weil weiter unten in deiner Liste so von ein paar Ideen für heute hast du ja auch geschrieben, womit struggles du noch? Und es gibt immer wieder Tage, an denen ich auch merke, wie geht jetzt mein Weg da weiter? Ne? Also oder Momente, in denen ich denke, ich würde jetzt gerne so dazugehören. Weißt du, wenn Leute zum Beispiel auf dem Geburtstag dann alle den Kuchen essen. Ich will dann auch den Kuchen essen. Und gleichzeitig ist da so ein Teil von mir mittlerweile, tangiert mich das gar nicht mehr. Also für mich ist tatsächlich Kuchen wie, ich glaube, Menschen mit Erdnussallergie lassen sich da gut vergleichen, die wirklich einfach Erdnüsse, die laufen ja auch nicht rum und denken, ach, ich hätte gern die Erdnüsse. Also weißt du?
Ja.
Und da kommt halt das Emotionale rein, dass halt Essen wirklich, also dass bestimmte Lebensmittel halt wirklich so einen Suchtfaktor haben, weil wenn es wirklich wie eine Erdnuss ist und ich merke, wenn ich damit anfange, geht es mir nicht gut, ich werde wirklich körperlich auch krank. Und es führt in diese Sucht, dann lasse ich es doch einfach weg. Und dann kommt aber natürlich auch dieser emotionale Aspekt dazu, der sagt, auch, aber ich hätte auch gern was und alle haben was. Und da ist ganz wichtig, halt gerade deshalb ist es wichtig, eben nicht in dieses Restriktive zu gehen, weil sonst kommt man an den Punkt, wo man sagt, ach, na toll, jetzt erlaube ich es mir mal heute.
Ja.
Weißt du? Weil das Restriktive braucht auch wieder den Gegenpunkt. Und deshalb ist es für mich nach wie vor eine fortwährende Arbeit, auch immer wieder im Erlauben zu sein, im Wohl. Das Ganze soll ein Ja für mich sein, nicht ein Nein gegen was, sondern ein Ja für mich.
Ja. Und dieser Prozesscharakter, das finde ich auch so wichtig, dass du das nochmal ansprichst, dass es wir alle, die irgendwo aus diesen Extremen kommen, egal aus welcher Art der Essstörung, ist ja immer irgendwo ein Extrem dabei. Sonst hätten wir das Problem nicht. Die haben meiner Erfahrung nach auch immer so ein Problem mit, ich mach's jetzt so gut es halt geht. Und wenn es gerade mal nicht so gut geht, dann ist es auch in Ordnung. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Ich muss gerade so grinsen.
Ja, ich sehe dich leider nicht. Genau, ich hatte furchtbar, dieses
Schwarz-Weiß-Ding. Oh, ich hatte ernsthaft letztes Wochenende ein Telefonat mit meinem Ex-Mann. wo es um mein Business ging. Ich hatte eine Frage an ihn. Und weil er, ne, der hat, der kann mir bei bestimmten Themen sehr gut zuhören. Und ich habe ihn was gefragt, weil ich eine Idee hatte und nicht wusste, ob, und ich wollte quasi, dass er sich das so anhört und einfach so ein bisschen so Sounding Board ist für mich, so jemand, der so den Raum hält und ein bisschen Feedback gibt. Und ich habe ihm diese Idee geschildert. Und zwar, ganz kurz zusammengefasst, bei der Idee handelte es sich um einen Mittelweg, ja, also um nicht ein, okay, Lösung A läuft nicht, also gehe ich jetzt in Lösung B, sondern eher, okay, Lösung A läuft nicht und hier habe ich eine Lösung, wie ich Lösung A immer noch machen kann, aber ich passe es ein bisschen an. Und seine Antwort war tatsächlich, boah, Lilly, ich muss mal kurz eine Pause machen. Ich feiere dich gerade so krass, weil, ganz ehrlich, ich weiß, wie ich, also ich kenne dich ja jetzt so lange und dass du von alleine auf den Mittelweg kommst und den gehst. Und er meinte dann auch, das soll jetzt nicht irgendwie herabwertend klingen oder so, ne? Aber er hat total recht, weil der Mittelweg ist wirklich nicht meine starke Seite. Mhm. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich will, dann verlasse ich eher das Land und baue mir woanders eine neue Existenz auf, ja? Ja. Ich bin nicht gut daran zu sagen, okay, hier läuft's nicht so, aber ich bleibe trotzdem mal hier und schau mal, was ich anpassen kann. Ja. Und das habe ich ihm so präsentiert und er spiegelte mir dann wirklich so halt auch diesen Prozess, dass ich jetzt tatsächlich selber schon auf Mittelweg gekommen bin.
Aber ist doch wunderbar, weil das zeigt ja auch, wie weit du gekommen bist.
Wunderbar, ja. Und ich bin super dankbar dafür. Schön. Und gleichzeitig muss ich so schmunzeln, wenn du sagst, Prozesscharakter fällt uns schwer, weil es ist extrem. Wirklich.
Ich kenne, in meinem Leben hat es nie gegeben. Es gab immer nur perfekt oder scheiße. Und ja. Was anderes gab es nicht. Und das hat sich natürlich auch in, das war ja meine Form der Essstörung. Ich habe entweder, war ich total eben so orthorektisch und habe exzessiv Sport gemacht, bis es dann wieder ins andere Extrem gegangen ist, wo ich dann halt total mich überessen habe und im schlimmsten Fall übergeben. Also es gab nie was Normales und das habe ich überall so gehabt. Das hatte ich in meinen ganzen Ausbildungs-, also Schul-, Studiumsthematik. Das hatte ich auch in Beziehungen, sogar im Streit. Das ist jetzt noch was, wo ich mir denke, ich kann entweder ich bin extrem verliebt und glücklich und mir scheint die Sonne aus dem Arsch oder ich im Streit, ich könnte den fast töten, also ich würde es natürlich nie machen, aber ich könnte töten, so. Und ja, dieses Muster für sich zu erkennen ist auch so extrem wichtig, für mich war es so wichtig zu erkennen, perfekt gibt es nicht. Es gibt nicht nur die beiden Pole, sondern alles ist irgendwo dazwischen. Und wenn ich aufhöre, endlich versuche, irgendwas mit Grau für mich als richtig zu empfinden, erst dann kann ich auch glücklich werden und kann ich auch gesund werden und kann ich auch eine ordentliche Beziehung führen.
Ja. Einer meiner Sponsis aus dem Programm, also aus diesem 12-Schritte-Programm, da arbeitet man eng mit Menschen, die man dann begleitet im Programm. Die nennt man Sponsis. Und eine meiner Sponsis, mit der ich lange gearbeitet habe, die hat irgendwann mal den Satz gesagt, wenn ich aufhöre, in Schwarz-Weiß zu denken, dann kommt Fülle ins Leben.
Oh, das muss ich mir fast aufschreiben.
Ja. Oder hat sie sogar gesagt, dann kommt Farbe ins Leben, Fülle oder Farbe, beides passt. Ja. Aber halt Fülle eben in Form von Farbe. Ne? Dann wird das bunt. Erst wenn ich mir erlaube, das auszuhalten, dass es nicht mehr schwarz-weiß, dass es nicht mehr ja oder nein oder richtig oder falsch ist, dass damit eben genau das kommen kann, wonach ich mich eigentlich ja sehne, nämlich Fülle. Aber halt nur, wenn ich es aushalten kann. Dass da auch Farben dabei sind, die ich nicht mag.
Ja. Mega schön. Mega schön. Und das ist dieser Perfektionsgedanke oder dieses, ich muss alles richtig machen und wenn ich es nicht mehr aushalte, dann mache ich alles falsch, ist auch so eine, ja, wahrscheinlich so ein bisschen so ein Charakterzug oder was wir auch immer wollen, konditioniert, wie auch immer, der schon glaube ich, viele Essgestörte verbindet. Das ist auch deine Erfahrung.
Total. Ich glaube, dass das sogar mit das ist, was die Essstörung weiter begünstigt. Weil es genau dieses Pendeln ist. Einerseits ist es die Suche nach diesem Zustand, wo alles dann endlich richtig ist. Also man denkt, es gibt irgendwo ein Ankommen, irgendwo den Ort, da ist es dann alles anders. Und dieses Suchen nach diesem Ort hindert einen daran, im Hier und Jetzt auch was zu verändern. Und gleichzeitig muss man sich dafür total anstrengen. Und diese Anstrengung ist wiederum so anstrengend, dass man eigentlich alleine deshalb schon wieder anfangen muss zu fressen, weil man ja zwischendurch auch mal eine Pause braucht. Ja. Und gleichzeitig, ich weiß noch von mir, ist dieses Schwarz-Weiße dann halt auch so, ich erinnere mich an so viele Situationen, wo ich dachte, heute isst du aber mal richtig. Heute machst du alles richtig. Heute isst du gut. Und dann habe ich zum Beispiel mir irgendwas bestellt und wir waren essen und ich habe mir erlaubt, ich esse auch Fleisch, bestell mir also irgendwas und dann schmeckt aber zum Beispiel das Fleisch, als ob es nicht ethisch korrektes Fleisch wäre. Das habe ich dann geschmeckt. Und dann denke ich in dem Moment, jetzt ist ja auch schon alles egal. Jetzt hast du dieses Fleisch gegessen, dieses schreckliche, verdorbene, unethische Fleisch. Jetzt kannst du dir auch noch 3 Portionen Eiscreme hinterher bestellen, weil jetzt ist eh schon scheißegal. Jetzt hast du wieder verloren. Also wirklich, so denke ich dann in dem Moment.
Ich lache, weil ich mich total wiedererkenne. Total. Bei mir war es so, ich habe ja alles abgewogen, alles abgewogen, aufs Gramm genau. Und wenn dann ich zum Beispiel mir ein Müsli gemacht habe und habe dann schon das Müsli in dem Topf, also in der Schale drin gehabt und habe es auf der Waage gehabt und habe dann die Milch drauf geschüttet. Und dann war das 1 Gramm oder Milliliter zu viel. Das hat quasi das Fass, im wahrsten Sinne des Fass, Milch zum Überlaufen gebracht. Dann habe ich das gegessen, habe mir dann noch Schokolade, was auch immer reingehauen, weil es 1 Scheiß Gramm war.
Ja, ganz genau.
Wie verrückt, wenn man da jetzt drüber nachdenkt.
Ja, das ist wirklich, es ist wirklich verrückt. Ja. Es ist die Definition von Wahnsinn. Dinge zu tun, also es ist wirklich, es ist Wahnsinn, weil man glaubt an was als Realität und es ist einfach nicht die Realität. Mhm. Und das ist genau dies, und das ist dieses Schwarz-Weiße. Und ich glaube, dass die Heilung deshalb auch wirklich durch einen Prozess führt, in dem man wirklich lernt auszuhalten, dass Dinge einfach nicht immer sich gut anfühlen, dass man eigene Fehler erkennt, dass man auch die Fehler der anderen erkennt, auch was du vorhin sagtest mit Beziehungen. Absolut, ja. Hey, wenn eine Person, und die Tendenz, die spüre ich in mir bis heute, ne? Wenn eine Person, eine Freundin, mit der ich bis gestern wirklich ständig in Kontakt war, wenn die irgendwas macht, was mir nicht gefällt, dann emotional denke ich, gut, das war's dann jetzt auch, danke, tschüss. Und dann, ja, und dann vermisse ich die aber auch nicht. Also ich kann das emotional so krass abschneiden in dem Moment. Die ist jetzt gestorben für mich. Ganz ja. Genau, das ist ja emotional total gestört. Das ist ja nicht beziehungsfähig, sowas. Und deshalb, also weißt du, es vermeidet die Auseinandersetzung, es vermeidet die Akzeptanz der Fehler der anderen, es vermeidet die Akzeptanz, dass wir alle menschlich und damit total fehlbar sind. Ja. Und das ist, glaube ich, die schwerste Lektion. Oder eine der schwersten, wirklich zu lernen, das auszuhalten und anzunehmen. In den anderen, in mir selber. In der Welt auch, ja. Die Welt ist auch fehlerhaft. Ich wollte hier den Bogen zurückspannen zu der Arbeit und der... Moment, lass ihn mich... Ich finde den Faden gerade nicht. Wir hatten gesprochen...
Schwarz-Weiß.
Ja, genau. Weshalb ich diese Arbeit für so wichtig halte und zwar genau diesen Prozesscharakter. Also, weil was ich oft sehe gerade und was ich ein bisschen für problematisch halte und wo ich selber auch lange drin war, in dieser spirituellen Szene, dieses höhere Selbst, Licht und Liebe, du musst nur an das Gute glauben, dann kommt es. Du musst dich nur gut fühlen, du musst dich nur selbst lieben, du musst dich nur mögen. All das sind alles wichtige und großartige Botschaften
Und gleichzeitig, wenn man nicht, wenn man sie einem Menschen erzählt, der nicht in der Lage ist, auszuhalten, was sich nicht gut anfühlt, dann kann auch dies, können auch diese ganzen Punkte wieder dazu führen, dass die Person einfach nur nach diesem Nonplusultra strebt, diesem, ich muss nur in mein höheres Selbst kommen, ich muss mich nur endlich so mögen, so sehr, dass ich mich nicht mehr schlecht mit mir selber fühle. Und dann endlich kann der Rest, wird der Rest einfach. Und das ist halt ein Trugschluss. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Absolut. Welche Tipps? Dann sind wir jetzt schon, sind wir an einem richtig guten Punkt, um da jetzt, glaube ich, eine Schleife hinzubekommen. Welche Tipps würdest du denn geben, wenn es jetzt nicht darum geht, Higher Self und maximale Selbstannahme, wie auch immer? Was sind so für dich die ersten Schritte?
Tatsächlich Vertrauen, dass es einen Weg gibt, der für jede Person funktioniert. Also wirklich glauben, es gibt einen Weg und das ist vielleicht nicht unbedingt der Weg, den Person XY mir hier gerade vorgibt. Das ist vielleicht auch nicht das, was Lilly hier gerade erzählt. Vielleicht ist es eher das, wie es Kathi gemacht hat. Vielleicht ist es aber auch nochmal was ganz anderes. Also es gibt einen Weg und der Weg findet sich, indem ich ihn gehe. Ich muss jetzt nicht diesen ganzen Weg kennen, sondern auch da ist wieder dieser Prozesscharakter drin. Und ganz wichtige Attribute für Genesung sind Geduld und Ehrlichkeit und Akzeptanz. Aber Akzeptanz eben nicht im Sinne von, ich akzeptiere das alles und dann fühle ich mich gut, sondern Akzeptanz eben auch dessen, was sich nicht so gut anfühlt. Akzeptanz, dass ich vielleicht in meinem Fall eine Allergie habe und auf bestimmte Lebensmittel so reagiere, auch wenn ich es total unsexy finde. Akzeptanz, dass das Teil meiner Geschichte ist. Und Akzeptanz, dass ich so komisch in Beziehungen bin. Mir das auch zuzugestehen, dass ich Fehler mache. Und gleichzeitig, und da kommt das, die Vision und das, wohin soll es gehen, rein, gleichzeitig das Erlauben und das Sehnen, also sich das Sehnen zu erlauben, dass wenn jetzt dieser ganze große Aspekt in meinem Leben, diese Essstörung, die ja auch einen Riesenteil einnimmt, wenn die nicht mehr da ist, wer bin ich denn dann eigentlich?
Ganz wichtiger Punkt.
Ganz wichtig.
Ja.
Ich hab meine Genesungsreise wirklich begonnen mit einer Liste von 100 Sachen, die ich tun würde, wenn ich nicht fressen würde. Und zwar nicht sowas eben nicht, ne? Auch da ganz wichtiger Punkt. Ich war dann so versucht, gleich so ganz so coole Sachen zu schreiben, so disziplinierte, ne? So, dann räume ich meine Wohnung auf und dann mache ich endlich mal das Business. Also nicht,
das sondern hast du so wirklich aufgeschrieben?
Ja. Ja, die Zwanghaftigkeit, die saß an allen Ecken meines Kopfes, ja. Und dann wurde ich aber auch daran erinnert, nee, also es geht um Fülle und es geht um spielerisch sein und jetzt nicht so, was mache ich denn alles stattdessen, sondern wirklich, nach was für Dingen sehne ich mich denn auch? Und dann habe ich sowas aufgeschrieben wie Topflappen häkeln und dabei einen Film schauen. Ich konnte früher nicht Filme schauen, weil wenn ich Filme geschaut habe, ich musste immer fressen dabei.
Ja.
Und ich habe mich wirklich danach gesehen, einfach nur mal einen Film zu schauen, ohne dass es pathologisch wird. Einfach nur wie so normale Menschen. Und, weißt du?
Ja.
Und ich habe aber auch aufgeschrieben, Fallschirmspringen. Und ich habe auch aufgeschrieben, mit meinem Hund geduldiger sein. Also, und mit meinem Hund mehr Spaß haben, habe ich auch aufgeschrieben. Und da ist halt auch wieder wichtig, dass man aufpasst, nicht in so ein, ich bin dann geduldiger, ich bin dann immer netter, ich mache dann alles richtig. Also immer wieder hinzuschauen, dass dieser Perfektionismus, dieses Schwarz-Weiße, was du auch vorhin angesprochen hast, dass wir da eben nicht, das schleicht sich ganz schnell wieder rein in alles, in jeden Aspekt der Genesung. Meditieren, super, mach es. Zwanghaft bitte nicht.
Ja, das ist echt, ich finde es jedes Mal wieder so faszinierend, wie ähnlich unsere Wege alle sind, obwohl wir alle so unterschiedlich sind, unterschiedliche Ausprägungen der Essstörung hatten, unterschiedliche lange Phasen, was auch immer. Aber irgendwo sind diese Gedankenmuster so ähnlich.
Mhm.
krass, oder? Auch, es ist verrückt, es ist total verrückt. Weil dann denke ich mir, wieso kann man dann nicht schon früher mehr Leuten helfen, wenn es doch so ähnlich ist? Aber die Antwort ist, ja, weil jeder den Weg einfach selber gehen muss und selber an den Punkt kommen muss, wo er das alles entdeckt. Jeder, ja, wie du und ich, wir können nur dann eben, wenn die Person vielleicht bereit ist, da sein und irgendwo durch was auch immer wir machen, unsere Hilfestellung anbieten oder unser Wissen rausgeben, so wie es ich halt jetzt versuche. Aber irgendwo muss jede Person selber diese einzelnen Aspekte, die wir halt so ansprechen, selber für sich erforschen und deswegen dauert es halt einfach auch so lang.
Ja. Ja, total. Das ist genau dieses, man kann was 5-mal hören und dann 6-mal macht es Klick, ne? So aus irgendeinem Grund ist man dann bereit.
Ja.
Und als du das gerade sagtest, dachte ich auch, ich glaube, dass das auch viel mit so einer Art von Initiation zu tun hat. Also Initiation in so ein Selbst, in eine Selbstverantwortung. Das war ein Punkt, den habe ich mir vorhin noch aufgeschrieben, als du fragtest, was für Tipps habe ich. Es gibt einen Punkt, den ich auch noch ganz wichtig finde. Und zwar, in die Verantwortung zu gehen. Ich habe ganz oft bei mir selber erlebt, dass meine Essstörung auch ein Weg war, immer wieder mich selber im Opfer zu halten. Und ich habe nach der einen Lösung gesucht, die mich quasi befreit. Was ich nicht wollte, war Verantwortung übernehmen für mein Heute, aushalten, was sich nicht gut anfühlt, Dinge tun, die ich unsexy finde und irgendwo darauf hinarbeiten und eben diesen blöden Mittelweg zu gehen. Ja? Da hatte ich keinen Bock drauf. Ich wollte lieber so, ich gehe zu einer Heilerin und die löst meine Probleme über Nacht, ne? Ja. Wie viel Geld ich für Heilerinnen ausgegeben habe. Und klick, 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 macht die alles in Ordnung, was bei mir noch nicht richtig ist und ich habe nie wieder den Drang zu fressen und zu kotzen.
Tada. Hypnose. Eine Hypnose. Eine Hypnosesitzung und alles ist tutti.
Genau so, ja. Ganz genau. Und der Punkt ist halt, dass Veränderung passiert durch Wiederholung, indem ich morgens aufstehe und die Dinge anders mache. Mhm. Es kann tatsächlich sein, dass so eine Sitzung extrem viel verändern kann, Hypnose oder eine Heilung. Aber wo sich dann was verändert, ist danach in der Umsetzung. Da können sich dann neue Verknüpfungen im Gehirn bilden. Da können neue Synapsen sich mit anderen verbinden. Da kann dann ein anderer Rhythmus entstehen. Also wirklich ein neurobiologisches Reprogramming entsteht nicht durch eine Hypnose. Es entsteht durch die Umsetzung. Und zwar nicht nur durch das Meditative, sondern das Tun. Ja. Und das Tun ist halt das, was schwer ist. Und da kommt dieser Aspekt der Verantwortung mit rein.
Ja.
Nämlich wirklich anzuerkennen, ich habe eine Rolle in meinem Leben und so sehr mein Elternhaus oder vergangene Leben oder Ahnenreihen damit reingespielt haben mögen, dass es problematisch bei mir war und das hat auf jeden Fall dieses Muster herbeigeführt. So sehr bin ich heute in der Position, Verantwortung dafür zu übernehmen. Das heißt nicht, irgendwelche Sachen zu entschuldigen. Es gibt vielleicht nicht entschuldbare Dinge. Aber es heißt, aufzuhören, zu erwarten, von woanders her die Heilung und auch tatsächlich die Absolution zu bekommen und für mich selber, mich selbst zu ermächtigen und gleichzeitig auch wirklich die Rolle der Erwachsenen in meinem eigenen Leben anzunehmen.
Hast du wunderbar zusammengefasst. Hätte ich nicht besser machen können. Hast du wirklich total. Das war ein richtig gutes Kompliment. Also wir haben so viele tolle Punkte und so viele wichtige Punkte heute angesprochen. Ich glaube, wir könnten noch ewig uns weiter austauschen.
Ewig.
Absolut. Ey. Das war ein wunderbares Interview. Es hat mir so Spaß mit dir gemacht, wirklich.
Danke und mir erst. Wow, ja, so viel Inspiration. Es hat so Spaß gemacht.
Total. Danke. Es war wirklich Total schön. Und ich hoffe, wir können noch öfters was zusammen machen. Ich würde mich echt freuen.
Ich mich auch.
Ja, wo und wie auch immer. Wir werden auf jeden Fall noch mal was zusammen machen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Vielen, vielen, vielen Dank dir, liebe Kathi, dass ich da sein durfte. Danke für deine ganzen tollen Fragen und danke für diesen Podcast und deine wunderbare Arbeit.
Oh,
die, ich weiß nicht, wie vielen Menschen hilft. Es ist so wichtig, dass du das tust. Ja. Danke dir von Herzen.
So gerne. Und es ist auch so mein Herzensprojekt, dieser ganze Podcast, weil ich jedes Mal, wenn ich wieder mit so tollen Frauen spreche, merke, wie wichtig es ist, dass wir uns zusammentun und da was bewegen, was auch immer.
Ja, das ist total spürbar.
Wenn du jetzt mehr über die Lilly erfahren möchtest oder dir denkst, die Lilly ist die Frau, die mir helfen kann, dann schau unbedingt in die Shownotes. In den Shownotes findest du alle Links, alle Kontakte und dann schreib die Lilly einfach an oder schau auf Instagram bei ihr vorbei. Ja, und dann hoffe ich, du konntest ganz, ganz viel aus dem Interview mitnehmen. Und wenn dir das Interview und mein Podcast gefällt, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder du einfach mal bei mir vorbeischaust auf Instagram, wenn du das noch nicht tust. Da teile ich auch ganz viel Input zu allen Themen, die eben auch hier im Podcast kommen. Nächste Woche wird es ausnahmsweise eine Woche keine Podcast-Folge geben, weil ich bin im Urlaub und ja, danach bin ich wieder erfrischt und werde natürlich wieder ganz, ganz viele Folgen machen. Also genieß den Sommer und bis bald. Deine Kathi von Emi Rosa.